Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist der Soziologe, Schriftsteller und Journalist Matthias Greffrath. Herzlich willkommen im Studio.
Da, Frau Dittmer.
Corona bleibt uns erhalten, da kommen wir nicht dran vorbei, auch in dieser Sendung. Was treibt Sie sonst noch so um?
Was mich umtreibt? Wie meinen Sie das? Persönlich?
Oder geistig? Persönlich-geistig?
Naja, dann sagen wir persönlich-geistig. Diese Koalition hat ja gesagt, wie heißt das, Mut zum Fortschritt. Und ich lerne den Mut zum Fortschritt im Augenblick auf einer ganz anderen Ebene kennen. Wir haben ja irgendwie auch das Wort des Jahres auf der Agenda heute in dieser Sendung. Das Wort des Jahres 21 wurde mir schon in der Familie im Jahre 20 kredenzt, und das hieß Enkelsohn. Und bei dem kann ich inzwischen sehen, dass Fortschritt ziemlich anstrengend ist. Wenn man an der Tischkante flöten will, dann muss man doch eine halbe Stunde üben, auch wenn man erst 5 Monate alt ist.
Da haben Sie schon zwei
Themen. Das ist eine ziemliche Beschäftigung.
Haben Sie auf jeden Fall schon zwei Themen angesprochen, die uns in dieser Sendung beschäftigen werden. Die SPD und Worte natürlich mit einem Schriftsteller unumgänglich. Virtueller Sonderparteitag der SPD heute, an dem vor allem eines passiert. Es wird abgestimmt über den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. Das an sich mäßig spannend. Man darf davon ausgehen, dass er angenommen wird. Vor einer guten Stunde aber ist er losgegangen mit den Parteivorsitzenden Esken und Walter Borjans. Und die haben natürlich nochmal traditionell für das Papier geworben. Gleich spricht dann der designierte Bundeskanzler Scholz zu den Delegierten. Und am kommenden Mittwoch wird er dann zum Bundeskanzler gewählt. Bei mir ist der Journalist und Schriftsteller Matthias Greffrath. Fühlen Sie sowas wie Aufbruchstimmung?
Nein. Bernd Ulrich in der Zeit hat das, glaube ich, auch für mich am besten auf den Punkt gebracht. Leicht verschärftes Weiter-so, hat er geschrieben. Und das ist ungefähr auch das, was drinsteht, wenn man das Papier anguckt. Mit der Ergänzung, jeder Schritt in die richtige Richtung, der nicht schnell genug ist, ist in dieser Situation ein falscher Schritt. Das gilt für Corona, das gilt für Klima vor allen Dingen. Es gilt aber auch für andere Sachen. Nein, ich spüre es nicht. Also nichts von dem. Gestern ist ja einer meiner Heroen 90 Jahre alt geworden. Einer der bedeutendsten deutschen Dichter nach 45 und Sänger, Franz Josef Degenhardt. Also von diesem, wie hieß das, was Vati über Rudi Dutschke sagen würde, Ärmel hochkrempeln, zupacken, aufbauen. Das war ja damals die Parodie. Also von diesem Geist spüre ich eigentlich nichts. Und man kann ja sagen, Fortschritt wagen, und Willy Brandt damit zitieren, der Demokratie wagen wollte. Aber wenn der designierte Bundeskanzler in einem Interview mit der Zeit, ich glaube, dreimal betonen muss, dass er jetzt führen wird und dass er jetzt bestimmen kann, dann spricht das nicht für so
Aufbruchstimmung.
Ich kriege das Wort schon gar nicht mehr hin. Aufbruchstimmung.
Vielleicht, Herr Greffrath, haben Sie aber auch einfach zu hohe Ansprüche. Man muss ja auch gucken, das, was war. Die letzten Jahre, da ist ja auch nicht mehr viel gewesen in Sachen Große Koalition. Und Aufbruch, da meine ich natürlich auch das, was vermittelt wird. Sie sind jetzt schon konkret auf die Inhalte gegangen. Ist nicht schwierig, ist auch eine schwierige Sache bei der Ampelkoalition. Mhm. Wenn man jetzt insgesamt guckt, wie die SPD sich vermittelt und darstellt, da hat der neue Parteichef bald Lars Klingbeil gesagt, nochmal die Woche bei Markus Lanz, es sei immerhin gelungen, und da muss man ihm ja eigentlich recht geben, eine zerstrittene Partei in den letzten Jahren wieder zu einen. Und in der Richtung hat die Parteivorsitzende Saskia Esken jetzt gerade eben auch nochmal argumentiert. Hören wir mal.
Der Schlüssel für unseren Erfolg ist und bleibt unsere Einigkeit, programmatisch, politisch und persönlich. Diese Einigkeit ist, anders als viele meinen, nicht die Folge von Macht und Autorität, nicht mal von Organisation oder Struktur auch, wenn die sehr wichtig sind. Einigkeit entsteht durch gemeinsame Überzeugung.
Aber man könnte doch meinen, Herr Greffrath, der Erfolg gibt der Partei zumindest so ein bisschen recht, oder nicht?
Naja, der Erfolg gibt der Partei recht. Jetzt könnte man lange ausholen und auch über die Gegenkandidaten reden und alles mögliche andere. Aber ich denke, es ist so eine allgemeine Tendenz zum Weichspülen da. Also Herr Lindner lobt Herrn Scholz und Herr Scholz lobt die Grünen und alle loben sich gegenseitig. Und die SPD sagt, es ist doch wunderbar, wie wir hier alle Generationen miteinander verbunden haben und einig darum gekämpft haben, dass alle drankommen. Und jetzt verteilen wir auch die Posten entsprechend. Nein, ich glaube, das ist eine taktische Einigkeit, die hat auch ihren Sinn, war ja auch erfolgreich. Aber ich denke, jetzt muss das passieren, was Kevin Kühnert in der ersten dieser schönen Porträtsendung über ihn mal irgendwo gesagt hat. als Sozialdemokrat, damit der Laden das bleibt, was er ist, muss ich sagen, was ich will. Und Politik ist das andere. Politik ist das, was ich gerade durchsetzen kann und was ich mir eigentlich wünsche von der Partei. Die Regierung ist was anderes. Was ich mir von der Partei wünsche, dass sie das klar macht, diese Differenz zwischen dem, ich will jetzt gar nicht sagen, was sie wollen, sondern was eigentlich dran ist. In der Arbeit, in der Bildung, überall. Das könnten wir jetzt alles durchgehen, dann wäre die Sendung 5 Stunden lang. Und dem, was jetzt durchsetzbar ist. Also irgendeine Art von radikalem Realismus, in dem beides aufscheint. Denn sonst haben wir nur wirklich dieses leicht verschärfte Weiter-so. Das ist die Aufgabe der Partei. Und ich denke, was jetzt diese Koalitionsvereinbarung angeht, das ist ein wunderbarer Spielplatz, auf dem man streiten kann und aber auch streiten muss, weil da sind so viele, wir wollen, idealerweise könnte man, wir werden vielleicht nach Maßgabe dessen, was Europa und so weiter und so fort. Es wird nur an sehr wenigen Stellen konkret, leider vor allen Dingen an denen, wo die FDP gepunktet hat. Denn das habe ich von Niklas Luhmann gelernt, nur was befristet ist. Meint man ernst. Mhm. Und es sind wenige Dinge befristet.
Aber man muss der Partei und der neuen Regierung natürlich auch erstmal eine Chance geben. Und wir reden ja über den Zustand der SPD. Und ich finde, was sie doch im Gegensatz zur CDU, die ja heute beginnt, über ihren neuen Vorsitzenden abzustimmen, ganz gut hinkriegt. Und sie sagen taktische Spielchen, natürlich.
Nee, aber Spielchen ist Taktik.
Taktik ist diese Mischung zwischen alt und jung, links und konservativ, Klingbeil und Kühnert. Beide denken oft anders, wollen es jetzt aber doch zusammen versuchen. Das ist doch erstmal ein positives Signal, oder nicht?
Ja, jetzt muss ich noch an einen anderen alten Soziologen denken, den man mir sagte, der war ein Immigrant in Amerika, der sagte, you always have to distinguish between the real and the rhetoric. Das heißt, die Rhetorik ist auf Einheit. Hinter den Kulissen wird natürlich zwischen Klingbeinen und Kühnert gekämpft. Und das muss auch sein.
Ja, das ist doch positiv.
Ist ja in den anderen Parteien genauso. Und das wünscht man sich gelegentlich mehr öffentlich. Aber jetzt nochmal zurück. Ich denke, dieses Koalitionspapier, das kann man nur sehr begrenzt ernst nehmen. Da ist für allen was drin und für niemanden was Konkretes. Sonst wäre man auch gar nicht zusammengekommen, denke ich. Die ersten 100 Tage sind entscheidend. Und dann warten wir mal die Regierungserklärung ab, ob die für die ersten 100 Tage was versprechen. Ansonsten ist das jetzt wirklich ein bisschen Feuilleton, was wir machen.
Und worauf alle warten, ist, wer denn nun endlich der neue Gesundheitsminister wird. Karl Lauterbach möglicherweise doch nicht. Oder?
Also mein Bauchgefühl sagt mir, er wird es nicht werden. Ich fände, es wäre gut, weil es ein Bekenntnis zu Fachkompetenz gemischt mit politischer Kompetenz ist. Das Argument, er könnte kein Ministerium führen, das gilt auch für viele andere in dieser Regierung, in der neuen. Und es wäre, denke ich, die Brücke zwischen Talkshow und Parlament wäre damit auch geschlagen.
Am Montag wissen wir dann mehr. Corona-Pandemie, das bleibt die große Herausforderung und das Thema, ja, man will nicht mehr drüber reden, aber müssen wir weiter drüber reden? Das große Thema der Woche, wollte ich sagen, Matthias Greffrath, war die Impfpflicht, die jetzt kommen soll. Sehr umstritten, hieß es ganz, ganz lange, wird es auf keinen Fall geben bei uns. Mittlerweile hat sich sogar die FDP damit angefreundet und Ricarda Lang, die stellvertretende Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, hat es auch nochmal betont, dass es jetzt einfach wichtig ist.
Das heißt, im ersten Schritt für bestimmte Einrichtungen, wie gerade genannt wurden, um eben vulnerable Gruppen zu schützen und da auch Tote zu verhindern. Ich bin aber der Meinung, wir brauchen, um einer fünften Welle vorzubeugen, dann auch eine allgemeine Impfpflicht. Denn ohne Impfen gibt es keine Normalität. Und das wird der Weg zurück für unsere Gesellschaft in die Freiheit sein.
Ja, Herr Greifreith, Sie sind ja auch Soziologe und damit sozusagen der Chefexperte für die Gesellschaft. Impfpflicht, kann man das machen unter diesen Umständen?
Also erstens, Freiheit ist ein großes Wort in dem Zusammenhang. Freiheit kann ja auch heißen, vernünftig sein. Nein, da würde ich jetzt mal ganz pragmatisch argumentieren. Es ist eine Stelle, wo ich mal mit Friedrich Merz einig bin. Vielleicht, weil wir beide auch mal bei der Bundeswehr waren. Man soll nur das anordnen, was man durchsetzen kann. Und wenn man sich überlegt, eine Impfpflicht durchzusetzen per Gesetz, wie will man das durchsetzen? Also da sind, glaube ich, die Altliberalen gut beraten, weil sie sagen, man kann doch nicht in jede Wohnung gehen, sonst was. Willst du jeden Abend die Polizei durch die Läden schicken oder jeden Mittag oder sonst was? Nein. Konsequentes 2G würde da völlig reichen. Und selbst dafür, denke ich, hat man ja nicht das Personal, um das dann zu kontrollieren, um das anzuordnen. Aber das ist ja mehr oder weniger durch. Insofern kann man sich draufsetzen. Insofern finde ich, war es ein, ein strategischer Fehler, jetzt von der Impfpflicht zu reden. Wenn man gesagt hätte, wir machen 2G konsequent und wir machen, das ist allerdings, würde ich sagen, bei Einrichtungen, da ist es dann die Sache der Arbeitgeber, das durchzusetzen, auch vor allem im Pflegebereich natürlich. Aber wenn man eine Impfpflicht jetzt ernst meint, dann muss man eine Strafandrohung dazu tun. Und dann hat man wirklich dieses Exekutionsproblem. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Formen des Nudging, Anstupsen, über die geredet worden ist. Also man könnte ja langfristig, wird ja nicht der Schluss der Pandemie sein. Ich denke, da bin ich nicht so optimistisch wie die Kollegin eben in dem O-Ton. Man könnte ja mal überlegen, ob man für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, so einen kleinen Risikozuschlag bei der Krankenversicherung drauflegt oder sowas, wenn es dann nötig ist. Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen. Im Augenblick ist, glaube ich, die Tendenz fürs Impfen ziemlich stark. Also im Augenblick würde ich positiv rangehen, auch wenn die Bild-Zeitung schon wieder hetzt und heute aufmacht mit, hier zeigen wir euch mal die drei Lockdown-Macher und dann drei Wissenschaftler plakatiert mit Namen.
Aber ja. Sie sagen, die Tendenz zum Impfen ist ziemlich stark. Vielleicht auch deshalb, das ist natürlich nicht die Idee gewesen, die Impfpflicht einzuführen, um vielleicht jetzt schon von vornherein die Leute zum Impfen zu bewegen. Aber vielleicht eben auch deshalb, weil sie wissen, bald geht irgendwann gar nichts mehr, was ja jetzt sowieso schon schwierig ist mit quasi Lockdown für Ungeimpfte. Aber pragmatisch ist es ja sowieso schwierig. Es dauert lange, bis der Bundestag wird erst im nächsten Jahr darüber abstimmen, bis es dann eingeführt wird und dann, Sie sagen es, wie will man das verfolgen? Das dauert ja alles lange, es ist keine kurzfristige Lösung.
Also was
bewegt aber jetzt vielleicht Menschen dazu, sich schon impfen zu lassen?
Wobei ich mir dann wünschen würde, also gestern war ja irgendwie Olaf Scholz im Fernsehen, der dann so auf seine schöne, trockene, hanseatische Art sagt, ich würde mich persönlich auch freuen, wenn die Bürger... Da könnte man ein bisschen kräftiger und ein bisschen moralischer und meinetwegen auch mit ein bisschen mehr Saft. Mir ist eingefallen, diese Kampagne, warum holt man nicht 50 wirklich Promis von Gottschalk bis sonst wohin nach der Methode, auch ich habe abgetrieben, ich bin geimpft, natürlich bin ich geimpft. Mhm. Also diese Stimmung, wir haben vorhin über positive Stimmung geredet, da könnte man ein paar Experten für sowas brauchen, und zwar auf allen Gebieten.
Viel mehr als die Impfpflicht.
Mitmach.
Viel mehr als die Impfpflicht, haben Sie uns vor der Sendung erzählt, beschäftigt Sie aber im Moment die Schulen.
Ja, weil ich das Schlimmste fände, wenn die Schulen wieder zumachen würden oder auf Teilbetrieb gehen würden oder sonst was. Ich meine, da ist Schlimmes passiert im Jahr, das ist ja auch inzwischen schon untersucht.
Zumachen, was erstmal nicht zur Debatte steht?
Nee, das nicht, aber auf jeden Fall wird es auch schon an den Horizont gemalt. Nee, was mich beschäftigt, und zwar seit einem Jahr schon, warum die Schulen so fantasielos sind, warum über Schule nur geredet wird in dem Dreieck Klassenzimmer, Schulhof, Schulgebäude, Maske oder sonst was. Ich erinnere mich, dass im Februar 20 Annalena Baerbock gesagt hat, warum beurlaubt man nicht mit gut bezahlt für ein Jahr die 240.000 Lehramtsstudenten oder einen großen Teil davon, bildet kleine Lerngruppen, wenn es hart auf hart kommt, die dann mit 5 oder 6 Schülern sonst wohin, das ist auch in bestimmten einigen Städten, das ist auch gemacht worden von Schulen, die das einfach durchgesetzt haben. Kleine Lerngruppen, die dezentral lernen, das ist vor allem im Grundschulbereich möglich. Aber dass sowas nicht gemacht worden ist, dieses nomadische Lernen, was Reformschulen schon seit langem machen, also ich kenne da Potsdam die Schule, die das macht, die Montessori-Schule, dass das Schulgebäude nicht mehr das Wichtigste ist. Mhm. Und das Schulgebäude ist ja der Ort, wo die alle sich gegenseitig anatmen und miteinander rangeln und sonst was. Also kleine Gruppen bilden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Pandemie ja in vielen Hinsichten nicht genutzt worden ist, mal über Dinge zu reden, die ohnehin anstehen. Was also der Pflegeschlüssel angeht, oder auch in den Schulen. Man redet jetzt ganz viel über Digitalisierung und da sind die Milliarden auch, die fließen fröhlich aus dem Portemonnaie. Aber über eine Verstärkung oder eine Anhebung der Lehrerzahlen oder Klassengrößen, über sowas wird gar nicht geredet. Und ich meine, eine Notlage ist doch immer die Möglichkeit, dann zu sagen, Das Problem hatten wir auch vorher schon. Was das und jetzt zeigt es sich.
Was das nomadische Lernen betrifft, so wie Sie es nennen, da erinnere ich mich, das ist nach einem Jahr Pandemie, oder als wir im einen Lockdown waren, schon angesprochen worden. In NRW hatten Sie, glaube ich, darüber nachgedacht, in Turnhallen zu unterrichten, das auseinanderzuziehen. Ich weiß eigentlich auch nicht so genau, warum daraus nichts geworden ist. Ich persönlich selber habe es erlebt, ich habe auch einen Sohn an einer kleinen Schule, wo das tatsächlich thematisiert wurde, kann man nicht auf den Schulhof ausweichen. Da war es zum Beispiel das Lehrpersonal, das gesagt hat, nee, das sehen wir logistisch nicht und irgendwie kriegen wir das nicht hin. Auf einer anderen Schule, auf der vorhergehenden, war es ganz easy. Müsste es da klare politische Anweisungen geben?
Ja, da sagt natürlich der Bund, der redet sich dann immer mit dem Föderalismus raus. Also das ist in dem Fall nicht Europa, was uns hindert, sondern der Föderalismus.
Aber es könnte ja in jedem Land dann die Anweisung.
Es könnte in jedem Land, aber der Bund könnte doch sagen, wir machen mal eine große Untersuchung, wie man sozusagen das Positive an solchen Modellschulen, was ja, die werden ja, kriegen ja jedes Jahr einen Preis und sonst was, die sind auch bekannt. Es ist auch bekannt, woran es liegt, nämlich zum Beispiel, dass die Schulen nicht autonom sind, dass Direktoren, die was durchsetzen wollen, dann erst mit ihrem Schulamt das Problem haben und so weiter und so fort. Wir machen mal eine große bundesweite Untersuchung, Enquete, wie man das, was in den Modellschulen offenbar klappt, verallgemeinern kann und was die Hinderungsgründe sind. Und dann würde man wahrscheinlich über Schulbürokratie reden, dann würde man über Föderalismus reden und natürlich auch über Geld. Das wäre jetzt auch so ein Aufbruchsmoment, dass man sagt, wir haben gerade die Pandemie. Die Pandemie hat uns, das ist ja auch allgemeine Rhetorik, zeigt uns, wo es überall klemmt. Und daraus leiten wir jetzt mal ein Programm ab. Mhm. Aber wie gesagt, das kann ja alles in den nächsten 100 Tagen passieren.
Und an dieser Stelle mal wieder so ein kurzer Einblick in unsere tägliche Arbeit. Wenn wir diese Sendung hier so planen, dann sind natürlich immer ein paar Themen gesetzt. Matthias Greifrath und ich haben gerade drüber geredet. Mhm. Corona, das ist natürlich schon am Vorabend eigentlich klar, dass das auch am nächsten Tag noch Thema ist. Aber morgens schauen wir dann immer noch mal so übers Nachrichtentableau, lassen uns ja auch meistens was offen, die Zeitung. Und manchmal sind es dann wirklich bei einem Thema, ist es nur so eine einzelne Äußerung, an der wir hängen bleiben. Und so ging mir das heute Morgen, dass ich in die Redaktion kam und zu der Kollegin gesagt habe, hast du auch die Äußerung vom Papst gehört? Und sie sagte, ja, zu den Flüchtlingen. Der ist ja im Moment auf Zypern und in Griechenland unterwegs und hat natürlich auch nochmal die Migration angesprochen und da auf Lösungen gedrängt, die es wahrscheinlich so bald nicht geben wird. Und hat eben gesagt, das Mittelmeer sei der größte Friedhof Europas und wir hätten uns quasi, und das war der Satz, an dem ich hängen geblieben bin, hier an die Toten auf dem Mittelmeer schlichtweg gewöhnt. Matthias Greifrath, sind wir schon so abgestumpft, dass wir uns an Tote gewöhnen?
Ja, ich denke, ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Ich meine, es sind ja die Mittelmeertoten und davor gab es die Syrisch-Toten und davor gab es noch andere Tote. Günther Anders hat das mal, der Philosoph hat das mal gesagt, dass wir schlichterdings überfordert werden mit Dingen, die von weit her das Elend, was an anderen Ecken der Welt passiert, weil wir eigentlich anthropologisch nur darauf geeicht sind, da Empathie zu haben, wo wir selbst involviert sind, wo wir sehen, wo wir gucken können. Die Bilder machen natürlich eine ganze Menge. Und dieser Papst, und das finde ich natürlich heldenhaft und heroisch, dieser Papst ist ja ein Meister darin, Bilder zu produzieren, die uns rühren. Also ob das diese Messe ist, diese Corona-Messe im letzten Jahr, die ich mir mal angeguckt habe, wo der alte Mann gebrechlich kaum noch gehen konnte, ganz allein da die Messe gefeiert hat, auf dem leeren, verregneten Petersplatz, oder die Fußwaschung, die er vorgenommen hat, oder dass er nun schon zum zweiten Mal, denke ich, Flüchtlinge mitnimmt nach Rom. Das appelliert natürlich an einen und das weckt Gefühle. Ich denke, das ist auch, das ist seine Aufgabe. Das Schlimme ist nur, dass selbst diese Sachen, so wie die mediale Welt gestrickt ist, sich nach 2-3 Tagen verbraucht haben, weil wir an diese Bilder so gewöhnt sind und nicht nur an die Bilder, sondern auch an die Worte. Also eine der schlimmsten Erfahrungen mit diesem Papst ist, dass er diese Enzyklika, wie hieß es, die Umweltenzyklika, die Klimaenzyklika vor 2 Jahren, Laudato Si, dass alle Welt sagte, das ist ja wunderbar, das ist ja ein radikales Programm, das ist ja gerade so ein Programm zur ökologischen Weltrevolution. Nach 2 Tagen war es weg.
Jetzt kann der Papst aber natürlich auch das Problem nicht lösen, sondern er kann es letztendlich nur ansprechen und den Finger in die Wunde legen. Die Frage ist, wie man politisch irgendwie diese Gleichgültigkeit, die man ja so verspürt manchmal, gegenüber Geflüchteten überwinden kann. Oder weil als Als Gesellschaft ist es ja für uns teilweise auch schwierig. Also ich zum Beispiel denke, warum auch immer, denke ich immer noch an die Menschen in dem Nachfolgelager von Moria jetzt. Und da fällt mir dann auch nichts anderes ein, als mal wieder regelmäßig zu spenden. Im Großen gelöst werden muss es ja durch die Politik.
Es muss im Großen gelöst werden durch die Politik, klar. Deshalb ist die bloß symbolische Sache, die ist gut, aber es muss dann weitergehen. Und die Politik muss man, Druck hilft, würde ich sagen. Die Frage ist, wie man den Druck ausübt. Und das ist ja zum Beispiel, ich springe mal jetzt von den Flüchtlingen aufs Klima. Es ist ja durchaus durch Druck sehr viel erreicht worden. Und zwar durch einen Druck, der weh tut. Der Papst tut ja direkt noch nicht weh. Aber Greta mit ihrem Schild hat wehgetan und hat auch sozusagen ein Gesetz gebrochen. Sie hat ihre Schulpflicht einfach gebrochen. Und in dieser Gruppe von jungen Menschen wird ja auch zurzeit darüber diskutiert, wie man eigentlich Aktionen ansetzen kann, die wehtun, die drücken und die in die richtige Richtung drücken. Also sozusagen Greta und der Papst, die haben sich ja auch gesehen. Die arbeiten beide, denke ich, mit moralischen Mitteln, aber was Greta mit dem Schild gemacht hat, ist ein bisschen operativer, weil sie sozusagen in sehr viel stärkerem Maße die Gegenseite oder die beharrende Seite gezwungen hat, etwas zu tun. Was der Papst da machen könnte, weiß ich gar nicht. Vielleicht müsste er den Vatikan öffnen für so viele Flüchtlinge, dass der Vatikan sie nicht mehr passt. Dann müsste die italienische Regierung reagieren oder sonst was.
Das könnte die Gesellschaft machen.
Das könnte natürlich die Gesellschaft machen. Oder denken Sie an diesen sehr gebildeten älteren Herrn, in dessen Zimmer ein Flügel stand, wie man auf dem YouTube-Video sehen kann, der sich mit einem Schild ganz allein auf die Straße am Winterfeldplatz gesetzt hat und den Verkehr blockiert hat für eine halbe Stunde, bis die Polizei kam. Also diese Art von Aktionen, die muss man natürlich organisieren, man muss sie vorbereiten, man muss sie machen. Was das bei Flüchtlingen angeht, ich denke, da kann sich jeder etwas ausdenken, wie man da konkret.
Aber das heißt, die Aktion muss heraus aus der Gesellschaft kommen.
Sie muss aus der Gesellschaft kommen, aber sie muss auf die Politik gerichtet sein und sie darf nicht bloß demonstrativ sein. Ich glaube, von Demonstrationen hatten wir genug. Da muss eine nächste Stufe her. Es gibt eine, wenn ich das noch sagen kann, eine brillante junge Frau, die aus der FFF-Sache so ein bisschen herausgewachsen ist, Franziska Heinisch, die hat ein Buch geschrieben, Wir haben keine Wahl. Und das heißt, wir haben keine Wahl, außer weiterzumachen. Und die Pointe in diesem Buch ist, wir haben genug demonstriert, wir müssen jetzt Widerstand organisieren und zwar nicht auf der Straße, sondern dort, wo der Widerstand zu Aktionen führen kann, die das, was wir wollen, verallgemeinern kann. Also Gewerkschaften, Betriebe, Organisationen, Parlamente, Parteien. Und wenn von diesen Hunderttausenden von Fridays for Future Bewegten und ihren Eltern, 10% in diese Institutionen, das alte Ding von Rudi Dutschke, lange Marsch durch die Institutionen, dann wären wir schon eine Ecke weiter. Aber das kostet dann Lebenszeit.
Weniger schönes Thema jetzt, obwohl mit einem positiven Ausgang. Wer Kinder hat, der weiß, es ist so gut wie unmöglich, sie daran zu hindern, im Netz auch mal auf Inhalte zu stoßen, die nicht unbedingt für sie geeignet sind. So viel Helikoptern und Schutzsperren einrichten kann man gar nicht.
Ja, vor allem die wissen ja, wie man die Schutzsperren wegkriegt, ne?
Genau, und umso wichtiger ist deshalb natürlich die Arbeit von Medienaufsehern und JugendschützerInnen. Und da gab es in dieser Woche eine Entscheidung, die Sie auch verfolgt haben. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht, es geht um Pornoportale in Deutschland, deren Anbieter in diesem Fall in Zypern sitzen. Und diesen Portalen droht jetzt die Abschaltung, weil sie auch für Jugendliche frei zugänglich sind. Matthias Gräfrath, ich frage Sie jetzt gar nicht, ob Sie das richtig finden, sondern ob Sie auch so wütend werden wie ich, wenn Sie hören, dass das noch so einfach ist, dass sich Kinder da frei drauf bewegen können.
Naja, ich bin auf die gesamte, und nicht auf die gesamte, weil die sozialen Medien könnten ja was Schönes sein. Ich bin wütend darüber, dass eins der größten Probleme, was wir haben, und nicht nur Eltern, sondern auch die Demokratie, wie wir ja wissen seit einiger Zeit, was Fake News und solche Sachen angeht, dass immer wieder behauptet wird, man kann das nicht regulieren. Und ich bin erfreut, dass also Herr Schmidt von der Medienaufsicht in Nordrhein-Westfalen das offensichtlich mal durchgezogen hat, dass man jetzt im Grunde die werden jetzt nochmal Widerspruch einlegen, aber da denke ich, da wäre es das Richtige, das erstmal zu machen und zu warten, dass die Widerspruch einlegen und eine einstweilige Verfügung beantragen, dass es möglich ist, 3 oder 4 Pornoportale abzuschalten, obwohl sie oder zu zwingen, wirklich wirksame Altersbegrenzungen einzuführen, damit die FDP zufrieden ist, obwohl sie nicht in Deutschland ansässig sind, sondern in Zypern. Es geht also. Es sind ja auch in Amerika zunehmend Tendenzen, da etwas zu machen. Also bis dahin, dass zwei Gouverneure, glaube ich, jetzt Instagram regulieren oder abschalten wollen, weil da zu viel magersüchtige Mädchen daraus entstehen. Also Schaden für Gesundheit und nicht nur für die Seele. Wir sind ja so ein bisschen neidisch immer als Menschen, die das Gute, Wahre, Schöne wollen, wenn wir auf China gucken, wo es reicht, wenn der Vorsitzende Xi irgendwas anordnet, dann können auf einmal so und so viele Millionen chinesische Jugendliche nur noch zwei Stunden an zwei Tagen Ballerspiele machen. Es ist ja nicht nur die Pornografie. Mhm. Oder dass er sagt, ich bin eigentlich gegen Homeschooling, sondern die Schule muss da stattfinden, wo sie will. Sofort gehen die Aktien der chinesischen Provider von Lernmaterialien runter. Da wünschen wir uns, dass wir auf ähnliche Weise mit demokratischen Mitteln Dinge durchsetzen können, von denen wir wirklich meinen, dass die Menschen schädigen. Ich meine, es geht um Pornografie, es geht aber auch um kognitive Verarmung, wenn die fünf Stunden vor ihren diversen Glotzen hängen.
Okay, ja. Kognitive Verarmung, da würde uns jetzt noch vieles, vieles andere einfallen im digitalen Bereich. In der Tat aber, dass es überhaupt möglich ist.
Es ist möglich, das ist die Botschaft.
War eben die Tatsache, dass es auch ausländische Anbieter waren, weil die Jugendschutzbestimmungen bei uns, die sehen natürlich Altersbeschränkungen vor, die jetzt natürlich auch greifen bei diesem Prozess. Aber in der Tat, es bewegt sich was. Ich habe es auch beobachtet, ich habe noch mal ein bisschen geguckt. Auch in Großbritannien ist jetzt angekündigt worden, dass sie stärker vorgehen wollen und die Anbieter in die Pflicht nehmen wollen. Und da sind auch Studien gemacht worden, auch hier in Deutschland. Und da haben ganz, ganz viele Jugendliche, in Großbritannien waren es irgendwie über 1 Milliarde, die an einem Tag drauf waren auf so einem Portal. Und viele haben gesagt, da gelangt man irgendwie so unabsichtlich drauf und dann schaut man. Sie sind ja auch studierter Psychologe. Was macht es denn eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn die auch mit solchen abnormen Sexpraktiken, Gewaltexzessen so früh konfrontiert werden und das so als normal erleben?
Puh, ehrlich gesagt, studiert habe ich es, also dieses Thema habe ich nicht studiert. Es wird, einerseits stumpft es ab. Andererseits denke ich, wenn man da ständig als 12-Jähriger oder als 11-Jähriger so Rammelszenen sieht, dann macht es eigentlich die Angst größer. Also es verhindert, glaube ich, die Annäherung an welches Geschlecht auch immer, an die eigene Aktivität. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Filmchen völlig ohne das Ding aufkommen, was wir Liebe nennen. Also ich denke, es auf irgendeiner Weise stumpft es ab. Ob es verroht, weiß ich nicht, weil letztlich, denke ich, setzt sich dann irgendwann die gute Natur oder meinetwegen auch die Erziehung wieder durch. Aber das Ganze muss auf jeden Fall erstmal als ein politisches und deshalb als ein staatliches Problem erkannt werden. Man kann das nicht immer auf die Eltern abwälzen. Also das wissen wir doch seit den 50er Jahren, dass in einer durchindustrialisierten und flexiblen und mobilen Gesellschaft die Eltern mit solchen Sachen wirklich überfordert sind. Das haben nicht nur die Linken gesagt, das hat der alte konservative Schelsky schon 1955 gesagt, dass im Grunde die Schule da sehr viel wichtiger wird als das Elternhaus. Da könnten wir jetzt zurückkommen auf das Schulthema von vorhin. Also da könnte man einiges machen.
Aber Fakt ist, wenn man das hört, dann denkt man als Eltern, die Kontrollinstanz Eltern muss bleiben.
Ja, aber auch hier Tempo, würde ich sagen. Ich meine, das hat jetzt 3 Jahre gedauert bis zu diesem Punkt. Und das geht jetzt juristisch noch mal 3 Monate bis 3 Jahre weiter, sagen die Menschen da in NRW. Inzwischen gehen da irgendwie sexuell eine ganze Menge von Kindern über die kleine Wupper.
Wir sind bei Sprache, bei deutscher Sprache aber. Und für Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen oder mit ihr arbeiten, spielt die richtige Wortwahl ja eigentlich immer eine Rolle. Und von daher müssen wir über das Wort des Jahres reden. Jedes Mal irgendwie Thema wählt die Gesellschaft Deutsche Sprache regelmäßig aus. Rolle dabei spielt offiziell, welche Wörter und Wendungen das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Mhm. So ist die Definition. Ja, so ist es. In diesem Jahr soll das der Wellenbrecher sein, Herr Greifrath. Wellenbrecher. Was fällt Ihnen dazu ein?
Also eigentlich fällt mir dazu irgend so ein Nordseeschnaps ein. Das wäre so mein erstes Bild dazu. Es ist natürlich gemeint, die Leute, die sozusagen oder die Gruppen oder die Gesellschaft, die es schafft, die vierte Welle zu brechen oder die dritte Welle hätte gebrochen werden können durch Wellenbrecher. Das ist wieder, wir haben ja über Weichwaschen geredet oder Weichspülen oder die Sil-Gesellschaft, Henko per Sil. Das ist so ein Wort, was im Grunde die Situation, wie wir sie jetzt haben, weichspült, weil wir haben nicht genug Wellenbrecher. Die Welle, die bricht sich ja, die bricht sich noch lange nicht. Aber das Lustige ist, als das gestern durch die Feuilletons ging und manchmal habe ich das Gefühl, das Wort des Jahres ist im Grunde so, wird gegen Ende des Jahres gnädigerweise ausgestreut, damit die Feuilletons was zu schreiben haben und die Sendungen mit irgendwas gefüllt werden können.
Richtig,
wenn noch was fehlt.
Ich muss auch ehrlicherweise
Füller,
sagen,
Füller.
In der Redaktion ist das auch immer so, dass wir jedes Mal morgens überlegen, es ist so nett,
ja.
Was machen wir denn jetzt?
Jetzt kommt man mal, wenn man da guckt, wie kommt das eigentlich zustande, habe ich mal geguckt. Ja, also diese Gesellschaft für deutsche Sprache ist eine fast staatliche Organisation, weil sie von der Kultusministerkonferenz eingesetzt wird. Sie hat 49 Zweigvereine überall in Deutschland, die nicht nur das Wort des Jahres natürlich sich überlegen sollen. Davon abgesehen mal die Jury, das ist extrem undurchsichtig, wer da die Jury ist. Das sind nämlich die 5 Vorsitzenden dieses Vereins und Mitarbeiter, ja, was weiß ich. Da sitzen nämlich viele Mitarbeiter im Bundestag, die Bundestagsabgeordneten, aber auch die Ministerien beraten für die richtige Wortwahl. Also sitzen da wahrscheinlich lauter Grammatiklehrer und Semantiker. Aber 42 Vereine, ich frage mich, was machen die? Ja, zum Beispiel zu Gendern haben sie sich auch geäußert. Gendern ja, aber behutsam und so, das ist nicht...
Die Frage ist aber ja, ob das Wort den sprachlichen Nerv trifft.
Wellenreiter. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein bisschen wischiwaschi. Es ist auch zu positiv. Es ist noch nicht mal witzig. Also es ist in keiner, es ist Marshmallow, finde ich. Man kann alles damit machen. Und es ist noch nicht mal witzig. Also Heißzeit vor 2 oder 3 Jahren war noch sozusagen, hat ein Problem in die Welt gestellt.
Heißzeit finde ich auch, also ich denke ja bei Worten immer darüber nach, wie sie klingen. Ja, für mich müssen die irgendwie auch klingen. Heißzeit klingt. Bei Wellenbrecher klingt nichts.
Ja, bei Heißzeit war auch noch ein gewisser Witz drin in der Sache. Wellenbrecher ist erstens ist viel zu positiv für die Lage. Das spiegelt, finde ich, das Jahr nicht wieder. Das Jahr wird viel eher wieder gespiegelt, wenn Sie morgen mal in die Sonntags-FAZ, die ja jetzt immer schon freitagabends erscheint, gucken. Da sind ganz viele Wörter auch drin unter dem Titel, was wir diesem Jahr übel nehmen. Und das ist viel witziger und sagt viel mehr aus über dieses Jahr. Da sind, weiß ich, 50 Sachen versammelt. Also Wellenbrecher.
Die Frage ist aber soll das überhaupt witzig sein?
Spricht zu mir nicht.
Das ist die Frage, die ich mir jedes Jahr stelle. Die offizielle Definition habe ich ja vorgetragen.
Heißzeit hat ja zumindest einen Wortwitz. Ja?
Was machen wir überhaupt mit dem Wort des Jahres? Die Kollegin schreibt ja immer, erzählen wir nochmal aus dem Redaktionsalltag, so schöne Titel in den Sendeplan. Und da steht hier rein, da raus, Wort des Jahres. Ja, die Frage stellt man sich schon. In der Tat, wir reden kurz drüber und dann ist es auch wieder vergessen, weil es hat auch nicht so eine große Bedeutung.
Es hat nicht so eine große Bedeutung. Man kann dann überlegen, also was will man? Was wollen diese 5 Leute? Die wollten uns jetzt Mut machen. Während also vor 10 Jahren, als der Wutbürger, glaube ich, 10, 11 Jahre, Wutbürger Wort des Jahres war, da war es ambivalent. Und sagt er etwas aus über den Zustand unserer Demokratie? Dieser Wellenbrecher, wie gesagt, ich denke da an Nordsee und Grog trinken und sonst was. Aber es ist schon ganz lustig, das geht ja seit 71, sich mal die Liste dieser Wörter des Jahres anzugucken. Das schönste Wort des Jahres ist eigentlich das am Anfang, 1971, Zeitgeist, da war das Wort des Jahres aufmüpfig. Und das könnte man eigentlich jedes Jahr nehmen, finde ich.
Ja, da war ich in dem Alter, dass man so aufmüpfig ist,
ja.
Kleinkind.
Naja, da gab's jede Menge Kühnerts gab es damals, ja, und nicht nur den einen.
Matthias Kreffrath im Deutschlandfunk Kultur. Wissen Sie, an was ich jetzt denke?
Nee, Weihnachtsgeschenke?
Nee, daran, dass die Sendung zu Ende ist.
Oh Gott, ja.
Und wir jetzt irgendwie passende Worte zum Abschluss finden müssen.
Das müssen Sie jetzt aber machen.
Nee, Sie müssen jetzt mir irgendwas mitgeben.
Ich muss Ihnen was mitgeben. Ich muss Ihnen was mitgeben. Wenn Sie nachher Weihnachtsgeschenke einkaufen für Ihren Sohn, von dem ich inzwischen was erfahren habe, weil wir auch zwischendurch immer reden, dann schenken Sie ihm bitte nicht nur nützliche Sachen und nicht nur Sachen, die Corona-kompatibel sind, sondern irgendwas Verrücktes, was irgendeinen roten Stern an den Himmel hängt, nach dem er streben kann.
Und
schenken Sie einen Gutschein fürs Segelfliegen. Das darf er nämlich mit 14
es dann. Es darf auf jeden Fall nicht kognitiv verwahrlosend sein.
Nein.
Um noch mal den Rückbezug zu machen.
Ein bisschen schon. Also ein bisschen Schrott muss sein im Leben, finde ich auch.
Der Schriftsteller und Journalist Matthias Greffrath war mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für den Besuch.
Ich war gerne hier.